Hallihallo.
Hallo.
Es tut mir leid. Warst du im Stress?
Nein, das tut mir leid.
Das macht gar nichts. Ich bin die Ruhe selbst. Ich sitze, wie du unschwer an der Kuckucksuhr erkennen kannst.
Bei deiner Mutter?
Bei Mama in der Küche.
Ja. Aber du sitzt da schon seit einer halben Stunde und wartest auf mich. Und ich bin ja ein Pünktlichkeitsfanatiker. Und ich habe so versagt, wie man nicht schlimmer versagen kann. Ich könnte es dem HSV in die Schuhe schieben. Und dem Verkehr. Und allen dem, aber ich habe einfach wahrscheinlich falsch gerechnet. Ich habe gedacht, das Spiel geht um 13:30 los und es ist um 15:30 fertig. Dann hängt man noch eine Stunde rum, ist es 16:30, bin ich 17 Uhr hier. Hat nicht geklappt.
Ja, was soll man da machen? Ist das mir völlig wurscht. Ich habe gestern Abend von meiner Mutter, ich habe mich hier geschminkt und stehe ganz stolz vorm Spiegel und sage zu meiner Mutter, vor dir stehen 35 Jahre Entertainment. Und, ja. meine Mutter sagt, und 35 Jahre unpünktlich. Das sind Mamas.
Ja, was sollen wir machen?
Ja. Es ist was ganz Tolles passiert gestern.
Ja.
Ich bin ja aufgetreten in der Töpferei hier in Niehenke.
Ja.
Das ist in der Geburtsstraße meiner Mutter, wo die geboren ist und wo die als Kind gelebt hat. Und da ist so eine Töpferei und die machen halt ein bisschen Kultur. Und es war rappeldicke voll, pickenpacke voll. Und in der Pause stand eine Frau vor mir und sagte, wir kennen uns. Und ich habe echt 3 Sekunden überlegt und dann sah ich, Frau Freund, da war das meine Lehrerin von der 7. bis zur 10. Klasse.
Nein.
Meine Lehrerin.
Wie hast du die erkannt?
Die war auch ganz verwundert. Aber ich mochte die so gerne leiden. Und darum habe ich die erkannt. Ich dachte dann, in dem Moment, als ich sagte, habe ich gedacht, vielleicht täusche ich mich jetzt. Aber nein, da sagte die gleich so, ach Manno, dass ich das gewusst habe. Fand die total toll. Und jetzt kann ich noch mal, vielleicht auch für die Zuschauer und Hörer zu Hause mal, es gibt ja diesen Schrank böse Gedanken, den jeder hat.
Ja.
Die Frau hat mich 1995 schon mal besucht im Schmidt-Theater. Da bekam ich einen Post nach hinten und da stand drauf, erkennst du diese Schrift? Und ich habe die nicht erkannt. Als ich dann nach vorne kam, stand da Frau Freund. Also das war 1995. Und die war so total begeistert von meinem Programm und so und so. Und ich fand das alles ganz toll und war so stolz auf mich als ihr ehemaliger Schüler. Und dann aber durch die ganzen Kräche, die wir jetzt so hatten und diese ganzen Känzeleien und diese ganzen Streitereien um die Themen, bin ich manchmal wach geworden und habe gedacht, wenn die Frau Freund das jetzt mal sehen würde, du warst damals so stolz, dann würde die jetzt auch denken, du bist ein böser Nazi und ja, und das kannst du alles nicht machen und was weiß ich und so. Also richtig böse Gedanken. Und als wenn der liebe Gott das gehört hat, hat er mir die gestern in die Show geschickt. Und die war total begeistert. Die hat mir heute noch einen Brief geschickt, wie eine Mail, wie stolz sie ist auf mich und dass sie sich so gerne mal mit mir privat treffen würde.
Und ach, wie toll ist das?
Es ist einfach nur toll gewesen. Ich habe mich da super drüber gefreut.
Super. Super Geschichte, super Geschichte. Und das Tolle ist das, wie lange ist das jetzt her? 8 Jahre.
Ja. Ja, genau.
Nein, aber wie hast du die noch erkannt?
Ich weiß es nicht. Die stand einfach vor mir und ich habe das sofort zurückgemorpht irgendwie. Und sie sah auch, natürlich war es eine ältere Dame jetzt. Und zu meiner Zeit war sie eine ganz junge Frau.
Ja.
Aber, ja. Und es gibt noch eine Besonderheit über diese Frau. Die hat, kannst du dich noch an die Sendung auf Los geht's los erinnern?
Selbstverständlich. Selbstverständlich.
In dieser Sendung ist Joachim Fuchsberger einmal in einem Nachthemd aufgetreten.
Jawohl, weiß ich,
weil er eine Wette verloren hat. Bei
ja, war ich dabei.
Und diese Sendung, da ist zum Schluss eine Frau die Treppe raufgestiegen, in der diese Rätsel gelöst werden mussten. Die hatte, glaube ich, 90 Minuten Zeit und hat es in unter 60 Minuten geschafft, jede Frage zu beantworten.
Ja.
Das war Frau Freund.
Okay, was hat denn Frau Freund unterrichtet?
Frau Freund hat Englisch unterrichtet, Deutsch, glaube ich. Und das war es, glaube ich, weil ich weiß sonst nicht, wüsste ich nicht.
Und wie hat sie dich damals beurteilt?
Ich hatte gute Zensuren. Ich weiß noch, und ich weiß gar nicht, das muss ihre Entscheidung gewesen sein. Es gab damals diese Platte The War of the Worlds von Jeff Wayne.
Ja.
Im Deutschen wurde dieses Rockmusical gesprochen von Kurt Jürgens und im Englischen wurde es gesprochen von, wie heißt denn der Dauerpartner von Elizabeth Taylor? Richard Burden hat die englische Version gesprochen. Und große Musiker haben da drauf gesungen. Chris Thompson und Phil Lynott und Julie Covington haben da drauf gesungen. Und ich habe das irgendwann mitgebracht in die Schule. Meine Mitschüler konnten mich ja immer nicht leiden, weil ich immer so komische Ideen hatte. Wenn ich in Religion die Hand gehoben habe und meine Religionslehrerin hat gesagt, Kai, haben die anderen Schüler alle so gemacht. Jetzt kommt der wieder. Und so bin ich auch irgendwann mit diesem Album zu Frau Freund gelaufen und habe gesagt, ich verstehe das alles nicht. Können wir das nicht mal übersetzen? Und das war dann irgendwie so ein Projekt, was wir dann die nächsten Wochen in der Schule durchgemacht haben. Wir haben dieses Album gehört, was damals in den Charts war, und haben das übersetzt, die Geschichte. Das war sehr schön.
Cool.
Tolle Lehre.
Gute Geschichte. Also es zeigt sich, Dinge werden positiv. Ich würde, bevor wir zu den drei Themen kommen, wieder drei Themen, ne?
Ja.
Bevor wir dazu kommen, ich habe auch ein schönes Erlebnis gehabt. Und zwar, wir waren ja früher immer über Jahre, fast Jahrzehnte, waren wir, sagen wir, zwei-, dreimal im Monat in der Bullerei. Der Grund dafür war, unglaublich nette Menschen, tolles Essen, es gab immer so ein Überraschungsmenü und da waren auch wirklich mal so Essensexperimente dabei und so, ne? Und es war immer unglaublich nett, unglaublich lecker und man hat unglaublich toll da gesessen und sowas alles. Und es ging so weit, dass ich dann, als wir überlegt haben, wie wir zu Hause unser Esszimmer machen, habe ich gesagt, ich möchte das eigentlich so wie in der Bullerei haben. Da habe ich Tim gefragt, sag mal, wer ist denn dein Tischler gewesen? Hat er mir die Nummer gegeben von dem Tischler? Habe ich gesagt, darf ich das nachmachen? Er sagte, klar. Daraufhin haben wir uns von dem Tischler eine große Bank, eine kleine Bank, 6 Stühle und 3 Tische machen lassen, genau wie in der Bullerei. Gleiche Höhe, gleiche Polster, alles gleich. Genau so wie in der Bullerei. Wir haben praktisch zu Hause die Bullerei.
So. Ja.
Und das war ein Teil unserer Heimat. Weißt du, so wie du hast ja so Läden, wo du gerne hingehst und die dann irgendwie auch zu deiner Heimat werden. So. Dann kam Corona. Da habe ich Tim natürlich auch noch vermittelt, dass er hier zu AIDA gekommen ist und so. Das war ja auch zu seinem großen Vorteil. Und ich hatte deren erstes Kind durch die Gegend gekarrt, wenn die keine Zeit hatte und so. Das war richtig so. Also ich würde jetzt nicht sagen, man ist jetzt großartig befreundet, weil ich glaube, mit Tim Melzer ist man nicht befreundet, aber wir waren schon irgendwie, war schon was Besonderes. Ich hatte in dem Laden meine eigene bestickte Serviette, meine Frau auch, mein Sohn auch. Da stand mein Name drauf. Wir hatten, wenn wir gekommen sind, war immer eingedeckt mit unseren eigenen Servietten. Dann gab es zwischendurch so Veranstaltungen auch mal. Da waren wir natürlich immer eingeladen, Weihnachtslesung oder sowas alles. Naja. Dann kam Corona und mit Corona kam auch die Tatsache, dass ich mich kritisch dazu geäußert habe. Bin kein Impffeind, kein Impfgegner. Ich bin auch nicht das, was früher mal das Wort, was mal erfunden worden ist für Herrn Habeck und dann umfunktioniert wurde für andere Leute, nämlich ein Schwurbler, bin ich überhaupt nicht. Ich bin nur jemand, der aufgewachsen ist mit der Geschichte der Nazis im Hintergrund und der die Fragen gestellt hat, die alle meiner Generation gefragt haben, nämlich ihre Großeltern, wie konnte das passieren? Habt ihr nichts gewusst von Juden, Verfolgung und Ausgrenzung und sowas alles? Und das habe ich im Blut. Und dann passiert Folgendes, dann kommt Corona, dann kommt diese Masken-Idiotie. Und ich habe festgestellt, ganz Deutschland ist genauso, wie ich es in der Schule gelernt habe, wie Deutschland auch zur Nazi-Zeit war. Nämlich auf einmal entsteht eine Art Massenwahn und alle machen mit. Erst zweitens, alle, die nicht mitmachen und einfach Fragen nur stellen, also nicht mal welche, die das alles anzweifeln, sondern welche, die Fragen stellen. Ein Impfstoff, der ganz neu ist, der so ohne großartige Tests verimpft wird und der gar kein Impfstoff ist und das ist auch keine Impfung, sondern das ist eine Gentherapie. Ist es wirklich gut? Das sind ja so Fragen, die man sich gestellt hat und ich habe die auch gestellt. Ich war noch bei AIDA und musste mit ansehen, wie alle Mitarbeiter zwangsgeimpft wurden, die an Bord waren. Und dagegen habe ich mich auch schon intern ausgesprochen und war ganz schnell auf dem Abstellgleis. Und als jemand, der ein Schwurbler war, ich musste dann selber geimpft werden und habe einen Weg gefunden, wie ich hoffentlich mit ganz geringer Dosis irgendwie geimpft wurde. Das hat mein Arzt gemacht, der gar nicht kritisch war, sondern einfach nur gesagt hat, er muss ja irgendwie gucken, wie Menschen so sind, auch körperlich in der Konstitution und wie viel von was sie brauchen und so. da uns nichts passiert ist und wir immer gesund waren, glaube ich, haben wir genau das Richtige getan. Ja, aber damals war es eben so, dass es zwangsgeimpft werden musste. Ansonsten hätten wir nicht arbeiten dürfen, wären wir rausgeflogen aus der Firma und so. Also alle, das schon alleine ging nicht. Und ich habe das auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, ich finde das ganz furchtbar. Und ich habe das auch im Freundeskreis und im Bekanntenkreis gesagt, weil ich Menschen schützen wollte. Und gerade die Kinder haben, kleine Kinder, oder die da schwanger waren gar. Ich habe immer gesagt, Freunde, ihr könnt euch nicht irgendwas, irgendeine Gentherapie, wo man nicht mal weiß, wann dieses im Körper aufhört zu produzieren, wann das eingestellt wird. Naja. Und dann war Corona, wie gesagt. Und während Corona habe ich dann auch ab und zu kritische Dinge gepostet. Das haben wiederum alle möglichen Leute gelesen, wie auch zum Beispiel die Familie Halaschka, die auch im Umfeld von Tim Mälzer immer war, und andere Leute. Und die haben uns, glaube ich, dann irgendwie geistig als Nazis, Schwurbler und sonst was aussortiert. Denn,
Wollte gerade sagen, verpfiffen.
ja, ich glaube, sie haben sich gegenseitig, haben sich darüber unterhalten, dass wir irgendwie asoziale Vollidioten sind oder ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber vom Status, wir sind da immer gerne hingegangen. Es war unsere zweite Heimat, ne? Auf einmal waren wir aus diesem erlesenen Kreis, dieser feinen Menschen, waren wir plötzlich raus. Und das haben wir darin gemerkt, dass es eine, wie soll man sagen, eine Wiedereröffnung gab nach Corona. Und wir waren nicht mehr eingeladen. Und dann habe ich jetzt gedacht, soll ich mich jetzt beschweren oder mache ich es wie immer in meinem Leben? Ich lasse es einfach mit mir geschehen und sage mir doch egal, leck mich am Arsch. Der Tim hat durch mich so dermaßen, wir haben so viel Kohle da gelassen und dieses durch AIDA hat er so viel Geld verdient, ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwie so eine Grundloyalität ist. Vielleicht habe ich auch gedacht, habe ich damals so gedacht, vielleicht kümmert er sich auch gar nicht drum, es ist ihm alles egal, aber da kommen andere Leute auf ihn zu. Oder ist es einfach Zufall? Und da habe ich mir doch gedacht, nach Corona, ich frage mal nach. Und da habe ich Tim gefragt, habe gesagt, mal, Tim, ihr macht da so eine Wiedereröffnung, wir sind gar nicht eingeladen. Also ich meine, wir waren ja mal relativ, also über 8, 9, 10 Jahre, praktisch 2, 3 Mal im Monat da. Und das ist ja schon erstaunlich, ne? Irgendwie, dass man dann gar nicht, also, dass ihr uns einfach vergessen habt. Da hat er mich ausgelacht und hat gesagt, jetzt heul mal nicht, weil er ist ja ein bisschen rustikaler, der Junge, ne? Jetzt heul hier mal nicht rum und so, geh mal runter, schön was essen, alles easy. Und dann habe ich gedacht, so easy ist das irgendwie nicht, finde ich. Ich finde es nicht so easy, sondern das hat mich schon angegriffen. Und Kirsten hat es besonders, also meine Frau hat es ganz besonders auch angegriffen, weil sie echt enttäuscht war darüber so.
Ja.
Im Verlauf der Zeit haben wir dann erfahren, dass diese feinen Herrschaften, die da zu einer gewissen Gruppe gehörten, sich tatsächlich darauf geeinigt haben, dass wir irgendwie Nazis, Schwurbler oder sonst irgendwas sind, weil wir Corona-Impfungs-Gentherapie kritisch waren und weil wir natürlich auch das weiter beobachtet haben und weil wir festgestellt haben, dass alles, was wir gesagt haben, richtig war, nämlich die Impfung wirkt nicht, die Impfung schützt nicht, weder mich noch andere. Das haben wir vorher gesagt, das war meine Sorge, weil ich gesagt habe, es ist nicht getestet. Und dann habe ich gesehen, wie viele von den Matrosen, die bei uns angestellt sind, also das ganze Servicepersonal, wie viele davon ernsthaft krank geworden sind nach der Impfung. Ich meine, die wurden ja alle zwangsgeimpft, alles junge Leute in besten Jahren und viele von denen sind krank geworden. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, da haben wohl die Menschen, die kritisch waren, auch unter Umständen mit vielen Themen dabei auch recht gehabt. Und je mehr man das auch gesagt hat, auch Social Media mäßig, desto mehr wurden wir aussortiert. Und dann gab es die nächste Veranstaltung, waren auch nicht eingeladen. Und dann haben wir gesagt, das ist echt, echt, echt schade. Das war so eine tolle Zeit immer und wir haben da so Spaß gehabt und die Menschen waren da so nett und also auch das ganze Personal und so, ne? Und tja, aber es war weg. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe einen Bekannten und der möchte gerne eine Kochsendung machen. Und der sagte, pass auf, Boris, wir machen das zusammen, produzieren das und so. Du kennst dich ja mit Fernsehen aus und du hast ja auch diese Sender da. Und dann können wir das zusammen machen. Und da ist eine ganz geile Idee dahinter und so. Und wir müssen uns nur Küchen in Hamburg angucken. Okay. Dann war ich mit dem Freitag verabredet und dann sagte er, bringt dann auch den Koch mit dem wir das machen. Super Koch und so. Der hat also richtig eine tolle Geschichte. Und naja, dann kam er mit diesem Koch an. Ein ganz netter Kerl. Und ich sag, wo kochst du denn? Und dann sagt er, ja, ich koche der Player. Und ich sag, wo kochst du? Ja, der Player. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Was ist das denn? Ja, ist ein ganz geiles Restaurant. Richtig geiles Restaurant. Super eingerichtet. Ein bisschen so New York, London-Style und so modern. Und dann gehst du da eine Treppe hoch im Restaurant. Also es ist ein großes Restaurant mit so 100 Plätzen. Gehst du eine Treppe hoch. Und da ist der Playground. Und der Playground ist, da gibt es Tischtennis, Tischfußball. Da gibt es eine Boule-Bahn. Also richtig so mit Sand und so, wo man Boule spielen kann. Dann sind da, ist da Billardtische, Flipper und alles das. Und das ist eine Riesenfläche. Da passen 500 Leute rein. Und da habe ich gedacht, das ist ja geil, dass es sowas gibt. Ich habe es noch nie gehört. Dann habe ich alle Leute, die ich kenne, so gefragt, kennt ihr das, der Player? Nee, nie gehört. Das kann doch nicht sein. Dann habe ich gesagt, Kirsten, komm, wir gehen da hin. Und dann sind wir da am Freitagabend, sind wir da hingegangen. So, Bahrenfeld ist das. Und sind da angekommen, modernes Gebäude, das Restaurant, Hammer. Hammergeiles Restaurant, super eingerichtet. An der Tür kommt eine Frau auf dich zu und sagt, hallo, herzlich willkommen, Boris und so. Ich habe ja gesehen, du kommst jetzt. Und ich, woher kennt ihr meinen Namen? So hat sie irgendwie, so, die wissen da, wenn du reservierst, wahrscheinlich, wie du heißt. Naja, und dann sagt sie so, und jetzt herzlich willkommen. Ganz wichtig nochmal, die Toiletten sind hier gerade runter, dann links runter in den Keller, weil sonst muss man dich hinterher fragen. Finde ich ganz geil, dass einem beim Eintritt ins Restaurant gesagt wird, wo die Toiletten sind, dass du nicht blöd fragen musst hinterher. Dann haben wir einen super Platz gehabt, und zwar nicht gegenüber voneinander, sondern nebeneinander auf so einer kleinen Empore, wo man in den Laden reinguckt. Also an tolle Plätze. Und dann gab es einen Cocktail, ich trinke keinen Alkohol, wir haben trotzdem einen Cocktail getrunken, der war fucking fassbar lecker. Und dann haben wir da gegessen, so gut habe ich in den letzten 10 Jahren noch nicht gegessen. So spannende Gerichte, euroasiatische Mischung, das Ding ist nicht billig, genau wie die Bullerei auch nicht billig ist, aber für das Geld kriegst du echt was geboten, fürs Gehirn und für den Mund sozusagen. Weil das so tolle Gerichte sind, mit so viel Kreativität und so viel Fantasie. Riesige, offene Küche. Da siehst du, wie die Sachen angemacht werden und so. Und wir haben einen fantastischen Abend gehabt. Ja, und dann haben wir gesagt, da haben wir gleich 2 weitere Restaurantbesuche gebucht. Und dich habe ich auch noch angerufen und habe dir auf Bank gesagt, ja, dass ich da mal auftreten muss in diesem Playground, weil das nämlich eine völlig andere Location ist. Total geil. Ich habe da keine Stühle gesehen, aber es sind ganz viele Lounge-Möbel und so da. Und ich werde jetzt mit den Leuten mal einen Termin machen, einfach fragen, weil das ein super Laden ist. Und ich habe dann erfahren, die machen keine Werbung. Ich weiß nicht, warum sie das nicht machen, aber da ist auch eine riesige Terrasse oben auf dem Ding. Das ist ein Mörderladen, super geiler Laden. Und hier mitten in Hamburg und keiner weiß es.
Ja, toll. Da müssen wir hin. Also ja, da will ich dann auch mal meine Frau. Wir gehen ja ab und zu mal essen mit unserer befreundeten Familie Gottschans. Und da können wir ja dann mal dahin gehen. Aber ja,
also, da gehst du hin, ne? Dann isst du erst und dann gehst du die Treppe hoch und dann bist da oben Lounge. Also am Wochenende sind auch DJs, die legen da auf. Dann gibt es auch einen DJ, der ist auf Hälfte der Treppe von unten nach oben. Ist auch ein DJ-Pult, der dann sozusagen die Bar bespielt. Die haben eine riesige Bar mit super geilen Drinks. Und ich, wie gesagt, ich bin ja gar kein Bar-Freak oder ich kenne mich auch gar nicht aus mit Alkohol, aber das, was diese Cocktails, die wir da bekommen haben, erstmal haben sie reingebrezelt, weil wir natürlich keinen Alkohol trinken, aber sie waren unfassbar lecker.
Ja, schön. Sehr schön.
Es war ein tolles Erlebnis.
Der Ausgeh-Tipp.
Ja, der wirklich ein Ausgeh-Tipp. So.
Also, pfeifen wir auf die Bullerei und
genau.
Ich soll aussuchen, welcher Umschlag.
Du darfst aussuchen.
Ich nehme die Mitte.
Die Mitte. Dann soll ich erst vorlesen, was es nicht ist?
Ja.
Also, es ist nicht. Toll ist übrigens, ich habe das auf Karten geschrieben, auf Tischkarten. Wir hatten neulich einen Empfang mit dem Botschafter von Honduras. Und da habe ich das auf die Karten geschrieben. Wir haben nicht das Thema Kirche.
Ja, da bin ich ganz froh drum.
Ja, gibt es einiges zu besprechen aus aktuellem Anlass. Wir haben nicht das Thema Filme.
Ja, da bin ich nicht so firm. Da hätte ich mich vielleicht in die Nesseln gesetzt. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das Große losgezogen habe. Ah, ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Betrifft ja unsere Jugend.
Deswegen, mich beschäftigt dieses Thema unglaublich. Ich habe mit Jo Gröbel, diesem Medienpsychologen, mit dem ich immer so einen Medientalk mache, habe ich darüber neulich auch gesprochen. Und zwar ist es, ich sag mal, wie es mir gegangen ist, und ich bin gespannt, wie es dir gegangen ist. Ich habe das gehört in Aktenzeichen. Wir gucken ja Aktenzeichen. Wir sind bekennende Aktenzeichen XY-Gucker. Und dann war da dieser Aufruf. Und da habe ich irgendwie so emotional, also ich meine, das sind auch Mörder und Terroristen und alles das. Also ne, jetzt sind nicht verurteilt und man weiß es alles nicht, aber gar keine Frage. Also da sind einige Sachen auf dem Kerbholz und so weiter. Ich habe dann gedacht, guck mal, da jagen sie jetzt diese linken Rentner. Ist das nicht durch irgendwie? Und ich habe emotional, ist mir das weg. Was total ungerecht ist, glaube ich. Ist wirklich, glaube ich, total ungerecht, weil es ja auch Menschen sind, die richtige Verbrechen begangen haben. Ne? Und dann hört man ja, was sie so gemacht haben, also um sich Geld zu beschaffen, immer diese Überfälle und so. Und für mich ist das nicht Robin Hood, überhaupt nicht, sondern für mich sind das eben Terroristen. Aber es hat mich emotional nicht so, wie soll ich sagen, das hat mich nicht so aufgeregt. Also mich regen die Migrationshintergründler mit ihren Messern mehr auf, als diese Geschichte zum Beispiel. So.
Aber du sprichst jetzt von der Zeit heute oder von der Zeit früher?
Nein, von der Zeit heute. Früher, da kommen wir gleich zu. Das ist nämlich, das ist ja der Hintergrund sozusagen, ne? Also heute. Und es hat mich nicht so aufgeregt. Und dann habe ich also gehört, dass sie diese Frau da gefunden haben. Habe dann auch gehört, vor allem, wie sie die gefunden haben. Super spannende Geschichte. Super spannende Geschichte. Nämlich mit einer Software, die zwei polnische Entwickler entwickelt haben und die überall jetzt zum Einsatz kommt, wo alle Menschen, die Bilder auf Social Media posten, drin sind. 2,1 Milliarden Menschen sind da registriert mit ihren Gesichtsmerkmalen. Das heißt, wenn einer von uns mal was Böses macht, die, die diese Software entwickelt haben, drücken auf ein Knöpfchen und dann war's das. Dann wissen die genau, wo du auftauchst, wenn du deinen Social Media Account fütterst.
Ja,
und das hat die eine Touristin gemacht.
Kleiner Einwand, oder nicht Einwand, ja doch, ein Schub. Kannst du dich erinnern an diese Challenge, die es gab? Die geriet ja dann unter Verdacht. Man sollte Bilder posten von sich in Jung und in Alt. Da gab es mal so eine Challenge auf allen Portalen. Dann hieß es immer, zeigt mal Bilder von euch in Jung und in Alt.
Ja,
ich glaube, das war das Thema, Jung und Alt. Und da gab es Leute, die gesagt haben, ihr stellt ja eure Daten, schöne biometrische Daten stellt ihr so zur Verfügung. Ihr glaubt gar nicht, was die damit machen. Und das ploppt jetzt gerade auf. Ich könnte mir vorstellen, dass die damit auch so eine Datenbank angelegt haben. Ja. Ich böser Schwurbler.
Ja, diese Herrschaften, die da dieses System erfunden haben, was inzwischen in der Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit überall eingeflossen ist und so, dieses System, sie machen einfach aktuelle Fahndung, sie geben einfach Terroristen, langjährig gesuchte Leute einfach ein und dann geben sie das an die Länder weiter, wo diejenigen sind. Und dann kam raus, dass diese, die sie jetzt gefasst haben in Berlin, dass die eben in Berlin ist, dass sie gerne am brasilianischen Tanzfesten teilnimmt und so weiter und so fort. Die hat sich ja relativ sicher gefühlt. So, bei ihr in der Bude hat man alles mögliche andere auch gefunden und jetzt werden sie wahrscheinlich die alle erwischen. Weswegen ich das, also das kriege ich so mit, ne? Und dann habe ich emotional fast schon ein schlechtes Gewissen, weil ich das nicht, ich weiß nicht warum, aber emotional ist es so lange her und so weit weg, diese RAF-Geschichte. Und irgendwie berührt es mich nicht. Also dieses Gefühl, ne, die Gerechtigkeit hat nach langen Jahren gesiegt, stellt sich bei mir aus irgendwelchen Gründen nicht ein. Ich habe richtig ein bisschen schlechtes Gewissen deswegen, weil ich weiß genau, was die gemacht haben. Ich war ja dabei. Ich habe Schleierfahndung miterlebt. Ich weiß, wie Menschen aus Autos gezerrt worden sind, die irgendwie so aussahen wie. Neulich in Hamburg war auch wieder Ringfahndung auf dem Kiez, weil sie wahrscheinlich auch dachten, dass da welche sind. Und dann haben sie, also habe ich dann gesagt, na, habe ich richtigen Jahrgang? Und da hat der Typ mich angeguckt, der Polizist, schön mit Bewaffnung und so, und sagte, ja, richtiger Jahrgang, ja, aber sie sehen ja doch anders aus. Also da haben sie auch, die haben sie auch geguckt, ob die vielleicht in Hamburg sind oder so vielleicht, keine Ahnung.
Also interessant ist für mich, ich bin da so ein bisschen dran vorbeigeschlittert. Ich habe mich da nicht in die Tiefe gesetzt. Ich habe gelesen, alte RAF-Terroristin ist gefangen worden oder gefasst worden. Ich habe gelesen, aufgrund von Facebook und von Social Media, habe ich auch gelesen. Und habe mich dann, haben sich in mir mehrere Gedanken aufgetan. Der erste Gedanke war natürlich, du hast sofort von dem, wie hieß denn der Bankboss, der damals umgebracht wurde, Herrhausen,
Schleier, Auto, genau.
Das Auto wurde zerbombt, du hast sofort dieses herzergreifende Video von Schleier gesehen, wie der da auch ziemlich malträtiert oder malediert da dieses Video macht. Und ich habe mich dann gefragt, ob die Menschen damals vielleicht so unsicher waren, wie viele Menschen heute sind, wenn sie die große Gefahr von rechts überall wittern. Denn das hat uns ja, als Kind hat mich das nicht so berührt. Das war natürlich schlimm, aber das war so weit weg. Das war so in der Erwachsenenwelt. Und das war, und ich weiß nicht, wie die Erwachsenen damit umgegangen sind. Bei uns im Elternhaus wurde ja nicht diskutiert. Es könnte ja sein, dass die das auch so als Bedrohung empfunden haben wie heute. Und dann habe ich gedacht, weshalb ich diesen Gedanken so interessant finde, ist, weil man ja manchmal denkt, also ich, dass ich mich da vielleicht verrenne und einen zu sehr Panik habe und zu wenig Vertrauen in die Regierung und den Staat, was alles so um uns herum passiert, und dachte, vielleicht machst du das ja auch jetzt, dass du diese Besorgnis hast, aufgrund des Alters. Das gehört vielleicht dazu. Dazu müsste man halt wissen, wie haben früher die älteren Leute auf diese Bedrohung im Staat reagiert. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, die hat ja, nach meinen Informationen, hat die ja noch Verbrechen weiter verübt. Die haben ja wohl mehrere Leute überfallen noch und was weiß ich, wo ich dann dachte,
Geldboten überfallen und so, genau.
ja, so ganz clean ist die natürlich nicht geblieben. Also das ist ja nicht die Aktivistin oder die Terroristin, die dann irgendwann gedacht hat, ich habe das falsch gemacht oder zumindest ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich bin froh, dass ich da durchgekommen bin, ohne gefasst zu werden. Ich falle jetzt nicht mehr auf und führe ein normales Leben. Das hat sie ja nicht gemacht. Das nehme ich ihr übel. Und deshalb habe ich mich natürlich gefreut, als ich gelesen habe, dass es Fahndungsmethoden gibt, diese Leute dann doch noch zu kriegen. Das fand ich dann ganz gut. Und dachte, naja, da kann man mal sehen, Fortschritt bringt dann doch was. DNA, ich habe heute DNA-Analysen zum Beispiel. Bin heute Morgen in die alten Hausschuhe meines längst verstorbenen Vaters getreten, wenn ich hier zu Hause bin. Und dann habe ich gedacht, ist irgendwie schon witzig, du läufst jetzt in den Hausschuhen rum, die dein Vater immer getragen hat. Und das Interessante ist jetzt, wenn man die jetzt abgeben würde, dann würde man noch beweisen können, dass das die Hausschuhe deines Vaters waren, weil da DNA-Spuren dran sein werden. So, also nichts ist total vergänglich. Aber der dritte Gedanke, den ich für momentan zumindest für mich am wichtigsten halte, ist, warum jetzt? Warum machen die das jetzt? Es ist wie, also es, ich habe dann gedacht, will Frau Faeser jetzt beweisen, dass sie Linksradikale auch einsammelt? Und wenn sie Linksradikale einsammelt, dann lieber nicht die, die aktuell brandgefährlich sind, sondern die, die wir schon immer jagen. Also so, das hat, für mich steht das in Verbindung mit Reichsbürgerrollatoren. Weißt du, so ein bisschen so, ha.
Weißt du, das ist wie deswegen. Mich hat das, also als ich das gehört habe, habe ich erst die erste Reaktion war so, oh, jetzt kassieren sie die Rentner ein, na gut. Die anderen Rentner, die Reichsbürgerrentner, haben sie ja auch schon einkassiert. Also da wären jetzt sozusagen die Alten und da wird so getan, als ob ein Gleichgewicht ist. Und gleichzeitig sehe ich, dass sie dieses Demokratisierungsgesetz und diese ganzen Sachen machen, die ja einzig und allein darum gehen, sämtliche Kritik an der jetzigen Regierung zu unterbinden, mit allen Methoden. Also dieses Demokratisierungsgesetz, ne? Da ist es ja tatsächlich so, dass du den Staat nicht delegitimieren darfst. Du darfst also nicht dich über den Staat lustig machen. Das haben die wirklich gesagt. Haldenwang hat gesagt, dass und die Faeser auch und die Paus auch. Das waren die drei, die darüber geredet haben. Sie haben alle unabhängig voneinander ziemlich das Gleiche gesagt, nur in anderen Worten. Also die Faeser hat zum Beispiel gesagt, dass man solche Leute, die also sich über den Staat lustig machen, dass man denen die harte Seite des Staates eben zeigen muss. Der Haldenwang hat irgendwas gesagt, so dass man diese Gedanken, wie war das, die Meinung und Gedanken, die sich da bilden, die muss man ausmerzen. Also die Gedanken sind nicht mehr frei, sondern er möchte gerne in unsere Gedanken eingreifen. Und das müssen die richtigen Gedanken sein. Und wenn das die falschen Gedanken sind, dann muss das, da muss man da das ausmerzen und muss da den Leuten beikommen, dass sie keine falschen Gedanken haben und sowas alles. Das ist ja höchst bedrohlich, was da passiert. Und ich glaube, sie wollen einfach zeigen, indem sie diese Rentner jetzt einkassieren, ja, wollen sie einfach zeigen, guck mal, wir machen doch alles, links wie rechts, wir sind ganz gerecht, wir sind die
Ja, genau.
Demokratie. Das ist genau der Gedanke, den ich dann auch hatte. Und da habe ich gedacht, also wie kann man, also wie könnte man das sozusagen belegen? Wer kriegt das raus? Wer hat Interesse? Und ich sagte ja, keiner hat Interesse daran. Und dann passierte Folgendes: mehr oder minder ja am selben Tag kam diese Veröffentlichung raus mit diesen drei Luftwaffengenerälen, die also sich darüber unterhalten haben am Telefon und dabei abgehört worden sind vom russischen Geheimdienst, nämlich, dass sie wie sie die Krimbrücke mit Taurus-Raketen kaputt machen können, weil man dann sozusagen den Nachschub auf die Krim unterbinden könnte. Gleichzeitig haben diese gleichen Menschen am Telefon übrigens in diesem Gespräch in dem Abgehörten gesagt, dass das aber den Krieg nicht entscheidend verändern wird. Also es das heißt, deutsche Luftwaffengeneräle reden darüber, Taurus-Raketen einzusetzen, um etwas nicht Kriegsentscheidendes zu machen. Sie haben übrigens in dem Gespräch auch darüber geredet, dass man aufpassen muss, dass wir keinen Kindergarten treffen, weil das hätte natürlich große Verwicklungen zur Folge und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's. Parallel dazu erzählt der Scholz, dass wir den Ukrainern keine Taurus-Raketen liefern. Und da sage ich, auf der einen Seite gaukeln sie uns vor, dass sie links wie rechts aufpassen, dass die Demokratiefeinde erwischt werden. Auf der anderen Seite sagt Herr Scholz, mit Taurus passiert nichts, aber die eigenen Leute von ihm, Herr Pistorius ist ganz nah an Herrn Scholz dran. Keiner, das wird nicht, das ist, jetzt hat Herr Scholz ja gesagt, er wird danach forschen, was da passiert ist. Bullshit, der hat das gewusst. Und das Ding ist das, dass sie jetzt, also dass da sozusagen geplant wird, dass Deutschland am Krieg teilnimmt und gleichzeitig behauptet er, also die halten sich für so schlau, dass wenn man einfach sagt, ja, das, damit haben wir nichts zu tun, schon mal vorzubauen dass, und die Schuld nicht uns in die Schuhe geschoben wird, das finde ich so irre und so bedrohlich. Dann haben sie gesagt, das ist erst eine Fälschung, mit KI gefälschtes Gespräch. Jetzt hat der BND aber zugegeben, dass das doch echt ist, weil man das, glaube ich, nicht mehr vermeiden konnte. Und das sind so Verwicklungen, dass ich das noch weniger glaube, dass sie nur jetzt und hier und jetzt plötzlich diese drei Terroristen fassen mussten. Weil das hätten sie vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 5 genau. Jahren schon genauso machen können.
Das ist alles Propaganda. Ich glaube ja, dass wir uns sowieso im Propagandakrieg schon befinden. Aber zudem meine Gedanken zu dem Delegitimierungsgesetz. Es gilt ja diese alte Regel, dass die Regierung, wenn jemand die Demokratie, die ja momentan dauernd so hochgehalten wird, wenn jemand der Demokratie schaden kann, dann ist es eigentlich die Regierung. Weil eine regierende Partei, hat mal ein schlauer Mann gesagt, natürlich immer darauf besonnen ist, seine Macht zu erhalten. Und seine Macht erhält man oftmals, zumindest im Ansatz, nicht mit demokratischen Gedanken. Deshalb geht die Gefahr, die Demokratie aufs Spiel zu setzen, immer von der Regierung aus und nicht vom Volk. Und deshalb muss das Volk immer die Regierung kontrollieren, ob sie demokratisch sind. Das Volk muss der Regierung erklären und immer wieder daran erinnern, was Demokratie ist. Bei uns läuft es genau andersrum. Bei uns erklärt die Regierung dem Volk, was Demokratie ist, und bringt dann ganz nebenbei eben antidemokratische Gesetze da rein, um dem Volk zu sagen, auch abhören, verpetzen, denunzieren, verpfeifen, das ist alles zum Schutze der Demokratie. Das geht von den Leuten aus, die ihre Macht erhalten müssen, wenn sie da sitzen bleiben wollen und deshalb undemokratisch sind. Das Delegitimierungsgesetz bereitet mir natürlich insofern gar keine Sorge, aber nur, ich kann mich ja nicht immer um alle kümmern. Und für mich, natürlich finde ich das ganz schlimm. Ich finde ganz schlimm, dass ich in meiner Familie, sage ich jetzt mal, mich mit meiner Frau nicht mehr unterhalten kann, was in der Welt passiert momentan und auch in diesem Land, weil ich immer gucken muss, wo meine Tochter ist. Und wir reden ja jetzt nicht über sexuelle Themen oder sonst. Es geht darum, dass man sich darüber unterhält, ob ein Krieg ausbricht oder nicht. Ob wir, ja, wenn uns das einer vor 10 Jahren erzählt hat, dass wir, so wie früher, unsere Großeltern oder Urgroßeltern, dass wir in dunklen Kammern sitzen und flüstern müssen, damit wir den Kindern keine Angst machen vor dem eigenen Staat, weil man dem nicht mehr traut. Das ist doch eigentlich alles ganz furchtbar, die Gedanken, über die wir jetzt sprechen. Wir vertrauen ja dem Staat nicht mehr.
Genau.
Und das bereitet mir natürlich Sorge. Aber ansonsten denke ich mir, also die können Gesetze beschließen, wie sie wollen. Für mich persönlich, mir machen die keine Angst. Ich werde immer sagen, was ich sagen möchte. Und vor allen Dingen auf der Bühne, da noch umso mehr. Und deshalb bin ich total dankbar. Im Privaten muss ich jetzt nicht immer durchgreifen, weil ich einfach immer denke, also wenn ich jetzt an das Beispiel denke, wo ich neulich in der Schule gewesen bin und mir fest vorgenommen hatte, ich werde als Vater aufstehen im Kreise der ganzen Erwachsenen und werde sagen, sie haben ein gendergerechtes Schreiben geschickt. Ich möchte das nicht. Es gibt niemanden, der das beschlossen hat. Warum schicken sie ein offizielles Schreiben mit Gendersternchen? Ja. Und ich habe das dann nicht gemacht, weil ich dann gedacht habe, dann werde ich hier wieder von den anderen belächeln, weil die das Thema nicht so wichtig finden und meine Tochter hat womöglich noch Nachteile. Halt deinen Mund, mache ich nicht. Vielleicht kannst du das irgendwann mal in einem persönlichen Gespräch mit der Lehrerin anbringen. Also da halte ich mich dann schon mal zurück, aber ich tröste mich immer mit dem Gedanken, dass ich auf der Bühne alles sage und auch meine Gedanken, meine politischen Gedanken. Ich habe weder Angst vor einem Rauswurf noch vor der Nazi-Keule und ich habe auch keine Angst vor diesem Gesetz. Und das Witzige ist, dass ich glaube, alle Leute, die dieser Regierung misstrauen, die haben auch alle keine Angst. Also mit dem Gesetz werden Sie eigentlich nichts erreichen, außer Sie werden also dieses Misstrauen nicht zurückdrängen. Das Einzige, was Sie damit erreichen, ist, dass natürlich Anwälte und Richter und Beamte im Staatsdienst, die damit ja unter Verdacht geraten und ihre Klage und selbst zahlen müssen und das Geld, wenn sie für schuldig besprochen werden, dass sie eben den Staat delegitimiert haben, dann müssen sie ja das Geld, was sie verdient haben in ihrem Job, rückwirkend alleine bezahlen, also ihr ganzes Gehalt zurückbezahlen. Das hat man da ja so eingebaut, damit diese Beamten, die in Verdacht geraten, gar nicht erst klagen. Also das ist natürlich, finde ich, total schlimm. Aber ich glaube, dass sie damit den Missmut und mit dieser Angstmacherei, ich glaube, das kommt bei Leuten wie dir und wie mir und wie vielen Leuten, die ich kenne, kommt das nicht an. Und das, vielleicht kann ich das auch mal so aussenden nach draußen. Lasst euch einfach keine Angst machen von diesen Affen. Also damit werden die das auch nicht wieder reinholen.
Ja, also genau, also zwei Sachen noch dazu. Und zwar mit dem, also sie wollen, also sagen wir so, solche, also völlig unfähige Regierungen, die nachweislich alles, natürlich, aber wirklich alles zerstört haben, was man zerstören kann. Die haben das Land zerstört, die Moral zerstört, die Gemeinschaft zerstört, das Privatleben zerstört. Die haben das ganze Land zertrümmert in 2 Jahren. So, das haben sie gemacht aus Dummheit, aus Fahrlässigkeit, Unfähigkeit, wegen Bildungslosigkeit, aus ideologischen Gründen, im völligen Rausch und im Wahn.
Ganz wichtig, die ideologischen Gründe sind, das wird immer runtergespielt. Die ideologischen, das ist Ideologie, das darf man nicht runterspielen.
Das war bei den Nationalsozialisten genauso.
Aber es war ideologisch, das ist alles ideologisch gewollt, von der Crop Flag bis zum Gendern, bis zur Migrationspolitik, bis zur, das ist alles Ideologie.
Genau. Das war damals bei den Nationalsozialisten war es auch, da war es einzig und allein Ideologie. Und tatsächlich ist es so auch spannend, wenn du dir anguckst, ne, in der Definition, was ist alles rechts? Was steht heute für rechts? Dann fangen wir mal an. Rechts ist diese genetische Thematik, ne? Also dass jemand falsche Gene hat. Die Impfung ist eine Gentherapie. Das heißt, jemand, der nicht die richtigen Gene hat, also ich hatte nicht impfen lassen, ist draußen. Burp ist rechts. Dann, die Rechten sind ja nationalistisch. Die Rechten sind die mit Aggression ihre Dinge durchsetzen. Die fühlen sich moralisch überlegen, obwohl sie gar keine Gründe, es gibt keine nachweislichen Gründe. Sie nutzen die Wissenschaft, um ihre moralische Überlegenheit, also in völlig irrsinniger Art und Weise, um das irgendwie zu untermauern. Sie grenzen andere aus. Sie sind meistens relativ ahnungsfrei, aber dafür umso gewalttätiger, was ihre Meinung angeht und so weiter. Das sind alles Sachen, kannst du dir angucken, was heute passiert. Das ist alles die aktuelle Politik. Und jetzt mal zurück zur RAF. Die RAF hat damals, das hat alles angefangen mit gegen Amerika, wegen Vietnamkrieg in den frühen 70er Jahren. Und das Erste, was die gemacht haben, ist, sie wollten das Volk verunsichern. Und deswegen haben sie in Kaufhäusern Feuer gelegt, weil Kaufhäuser sind so der Hort der Gemeinschaft gewesen. Da geht man hin, da kauft man ein zum KDW, zum Peek und Kloppenburg und sonst irgendwas. Und dann haben sie da Feuer gelegt. So fing das alles an. Dann sind die natürlich dann gejagt worden, verhaftet worden. Dann ist Benno Ohnsorg erschossen worden in Berlin, der von einem Polizisten, das hat man erst nachträglich mitgekriegt und sowas da passiert ist. Aber da ist ja eine Geschichte sozusagen dahinter. Und es hat einfach immer weiter eskaliert. Sie wollten das Volk verunsichern. Der Staat hat dann geantwortet, daraufhin haben die es weitergetrieben und daraus ist der Terrorismus entstanden. Das waren ja auch alles Leute, die nicht etwa, das waren gar keine Ideologen, sondern das waren welche, die Bock hatten, das zu machen. Und das waren vor allen Dingen Menschen, die auch Machthunger hatten und die eigentlich sonst nichts waren. Das waren faule Jugendliche, faule Studenten, die sich mal den Dicken machen wollten. Und das ist heute genau das Gleiche. Diese Ideologen, die Menschen, die sich auf Straßen kleben, das sind alles Menschen, die nichts im Leben auf die Reihe gekriegt haben, die sich probiert, der Wertegesellschaft zu entziehen und die mit neuen Werten ankommen und diese neuen Werte sozusagen zu ihrem Vorbild machen. Im Gegensatz zu den RAF-Terroristen, damals ist es heute so, dass sie nicht mal mehr nachvollziehbare Werte haben. Damals ging es ja immerhin mal gegen Vietnam und gegen USA und Kapitalismus und so. Da kannst du auch sagen, ja gut, also verstehe ich. Aber jetzt mal Klimakleber und alles das entbehrt ja jeder Grundlage. Aber dafür ist die Aggression genauso groß. Die Aggression ist ja genauso da. Und wenn du siehst, dass die auch Tote riskieren und kein Problem haben mit Toten, dann ist das soweit nicht entfernt. Darf man natürlich alles nicht sagen. Ist alles total verboten und sowas alles. Aber wenn du es einfach nur eins zu eins nimmst und wenn du jetzt mal die Emotionen rausnimmst und guckst dir einfach an, Stimmung im Land und so. Wir sind, Deutschland ist total verunsichert. Deutschland war seit der Terroristenzeit nicht mehr so verunsichert wie heute. Und dazu kommt, dass wir die schlechteste, nachweislich, bilanzmäßig die schlechteste Regierung haben mit den irrsinnigsten, wahnwitzigsten Sätzen. Also das hat der Habeck neulich, was hat er gesagt? Die Wirtschaft ist nicht schlecht, nur die Zahlen sind schlecht. Der hat noch gar nicht begriffen, dass die Grundlage des Wirtschaftsmessens Zahlen sind. Dass man die Wirtschaft in Zahlen misst, das hat der Mann gar nicht begriffen. Der weiß das wirklich nicht. Also auch kein, ich glaube, dass der uns nicht verarschen will. Der meint das ernst. Der stellt sich hin und sagt, die Wirtschaft ist nicht schlecht. Es ist nur die Zahlen schlecht. Man ist jetzt nicht pleite, man hört eben nur auf, Geld zu verdienen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, ich mache es ja gerne.
Einfach dumm.
Ich mache es ja gerne an simplen Dingen fest. Wenn man früher einen wichtigen Posten hatte, der Verantwortung hatte, dann hat man dafür gesorgt, dass man auch äußerlich kraftvoll und kräftig und gefestigt dasteht. Und wenn ich mir angucke, wie weit Ricarda Lang ihre Fingernägel abfrisst, nämlich bis an die Wurzel, dann... Bitte?
Die geht an Knochen.
Ja, da kann man nur hoffen, sie frisst sich langsam selber auf, aber das macht mich misstrauisch. Aber um nochmal... Und wenn du über Habeck nachdenkst und all diese Leute... Die verteidigen ja immer ihren kleinen Ressort. Ich glaube, dass denen schon ein bisschen die Düse geht. Aber kennst du dieses Gefühl, wenn du Angst hast, dass etwas, was du machen willst, schief geht, weil die große Möglichkeit da ist, es wird schief gehen, sehr wahrscheinlich, dass du dich aber dann immer noch damit trösten kannst, naja, das war eine gute Sache. Weißt du, ich meine?
Kenn ich nicht.
So, kennst du das nicht?
Nein. Kenne ich überhaupt nicht. Weil bei mir ist das so, ich habe ganz oft die Situation gehabt, also ob das jetzt Filmprojekte sind, irgendwelche Shows, irgendwas, egal, was ich in meinem Leben gemacht habe, große, richtig riskante Projekte. Ich habe zum richtigen Zeitpunkt Ja und Nein gesagt und ich weiß immer, also für mich, das Wichtigste im Leben ist für mich eigentlich zu wissen, wann Schluss ist, mit allem. Mit Menschen, mit Geschäften, mit allen, du musst wissen, wann Schluss ist. Mit illegalen Handlungen, mit legalen Handlungen, mit Gesundheit, mit allem. Du musst wissen, wann Schluss ist.
Also bei mir ist vieles im Leben gerade mal gut gegangen, weil ich dann immer noch die Kurve gekriegt habe. Und darauf bin ich ziemlich stolz, dass ich habe immer noch die Kurve gekriegt. Aber es gab schon Sachen, wo ich dann gedacht habe, ja, du machst jetzt irgendwie, trommelst du jetzt gerade dagegen, dass du weißt, damit wirst du nicht durchkommen. Aber ist ja für eine gute Sache, nämlich du bist der Punk, du bist der Freigeist, du bist der Entertainer, dann weißt du so. Aber ein weiterer Gedanke noch, der mir gekommen ist vorhin, und zwar, wenn du jetzt an diesen Krieg denkst, also an dieses Kriegsgescharre, also denk mal daran, dass Annalena Baerbock, wofür ich sie ja sehr bewundert habe, irgendwann mal gesagt hat, wer redet, schießt nicht. Jetzt sagt sie ja, und alle sagen ja, möglichst viel schießen und gar nicht reden. Reden ist Nazi, schießt alle. So, jetzt guck mal in dieses Land, was in diesem Land passiert. Also Bahnhof Stuttgart 21 wird wieder verlängert, wird nicht fertig. Berliner Flughafen ist immer noch eine Trümmerwüste. Die Bahn sowieso, habe ich heute gelesen, Megastreik der Bahn morgen. Autobahnbrücken kaputt. Die Bundeswehr ist total marode, ist sie nach wie vor, wird unter der Hand ja auch gesagt.
Mal kurz, Achtung, Bundeswehr. Die schicken eine Fregatte ins Rote Meer, um gegen die Houthis zu kämpfen.
Und haben keine Munition.
Ist das irre?
Ja, und das Lustige ist, wir befinden uns ja in diesem, so wie Ostdeutschland, wo die eigene Bevölkerung über die Regierung und über den Mangel da Witze gemacht hat. Ein schöner Witz aus Ostdeutschland ist doch, wie ein Mann in ein ostdeutsches Warenhaus geht, in der ersten Etage sagt, entschuldigen Sie, haben Sie hier keine Bettwäsche? Und dann sagt er, genau, und wenn Sie keine Zelte wollen, müssen Sie eine Etage höher. So sind wir auch. Nur, dass es jetzt natürlich gefährlich wird. Es wird jetzt gefährlich. Wir haben also Politiker, die von wer redet, schießt nicht, zu wir müssen alle schießen übergegangen sind. Und Vertrauen, also ich weiß nicht, wer dieser Bundeswehr vertraut, aber wenn man eine Fregatte in Problemregionen schickt, aber vergisst, den Patronen mitzugeben, dann ist das
auch gefährlich. Das ist doch schlimmer. Sie haben nicht vergessen, ihnen Patronen mitzugeben, sondern Sie sind einfach losgefahren, sie hatten Patronen dabei, aber gerade diese großen Patronen, die man braucht, um so Schiffe abzuschießen, davon hatten sie halt sehr wenig dabei. Das haben die von Anfang an gewusst. Nur jetzt hat mal ein Experte gesagt, das ist zu wenig, nachdem sie gemerkt haben, dass ganz schnell alles weg ist, weil die bösen Terroristen kommen, die sie eigentlich da jagen sollten. Das ist ja nicht mal, wenn es so wäre, dass man, dass jemand mal upsala was vergisst, dann ist es Inkompetenz. Aber das ist totale Unfähigkeit. Wir sind unfähig. Diese Menschen, diese Planer sind komplett unfähig. Das ist, wenn du auf die Bühne gehst und du hast kein Mikrofon, dann ist das einfach scheiße. Und du hast es nicht richtig vorbereitet und es ist unprofessionell. Und das ist genau das Gleiche. Das machen die in Serien mit allem. Und dann ist es ja noch so, dass sie das größte Ministerium mit der größten Leistung heute ist das Worterfindungsministerium, die sowas wie Sondervermögen erfinden anstatt Schulden und die für jede Scheiße sich ein schönes Wort ausdenken. Das ist total irrsinnig. Das hat es noch nie gegeben. Noch nie. Und wir sind mittendrin und was du sagst, ist genau richtig. Die Frage für uns alle ist, und da will ich jetzt gar keinen Angst und Schrecken verbreiten, aber das haben meine Großeltern mir damals gesagt. Die Frage ist, wann gehe ich? Also,
Aber
weil
wo willst du
irgendwann,
hin? Die nächste Frage ist ja dann, wohin?
ja, das ist genau, aber jetzt mal erstmal grundsätzlich, man muss man das ja irgendwann entscheiden, weil zum Beispiel, jetzt fangen sie an, über die Wehrpflicht zu reden. Ja, warum denn? Die Krankenhäuser werden von Herrn Lauterbach auf Kriegsversehrte
Habe ich auch
ausgelegt.
gelesen.
Das ist doch immer, da muss doch jeder merkt doch, die bereiten sich auf einen Krieg vor. Und das Ding ist, dass
Natürlich.
deren Geschichte ist ja immer die gleiche. Deren Geschichte ist wegen Putin, weil Putin Europa angreift. Jetzt habe ich eins gemacht. Ich habe einen Freund, der Russisch kann. Und der hat jetzt mal mir Putins Rede im Original einfach übersetzt. Und der Typ ist übrigens gegen Putin, muss man auch mal sagen. Also er hat jetzt keinen Grund, Putin zu verkaufen oder so. Sorry, ich bin jetzt kein Experte, sage ich ja immer, ne? Weder für Impfungen noch für Flüchtlinge noch für Klima noch für irgendwas. Aber ich kann halt lesen und ich kann zuhören und ich kann nachdenken. In dieser Rede ist mit keinem Satz irgendwo irgendwas drin, dass der Europa angreifen will, was sehr wohl da drin ist und was ich als jemand, der ein autoritärer Führer eines riesigen Landes ist, was man im Prinzip wahrscheinlich nur durch Krieg regieren kann, weil ansonsten da das links und rechts alles durch die Decke geht. Nur durch so Gemeinschaftsaktivitäten und sowas alles kriegst du dieses große, riesige Volk mit 11 Zeitzonen dann noch zusammen. Aber er hat nur gesagt, dass wenn hier Europäer anfangen, mich anzugreifen, dann greifen wir Europa an. Und damit hat der Mann völlig recht, das würden wir ja auch sagen. Also wenn jetzt Putin sagen würde, ich greife morgen Berlin an, hoffe ich ja, dass Herr Pistorius antwortet und sagt, dann greifen wir Moskau an. Aber da ist nichts, es ist kein Aktivismus und es gibt auch keinen Grund zu verbieten. Also diese Ideen immer, dass Putin, ja, hat ja dieser Rede mit Tucker Carlson, hat er ja eine halbe Stunde referiert, ne, von 800 vor Christi oder so an, wie das Russische Reich und hin und her. Und dann haben ja die Mongolen gesagt, Moment, wir waren noch früher da und wir hatten noch mehr und so. Natürlich hat er da auch einen, also in seinen ganzen Schilderungen irgendwie einen an der Waffel. Aber das, was da jetzt passiert, dieser Krieg da unten, und das wissen wir ja von AIDA, also alle, die bei AIDA arbeiten, wissen das, ne? Die Ostukrainer wollen nicht mit den Westukrainern zusammen in der Kabine. Das war schon immer so. Und die Ostukrainer wollen lieber mit den Russen auf der Kabine. Habe ich oft genug gehabt, diese Diskussion, wo man dann sagt, ja, Freunde, habt ihr sie noch alle, ihr seid doch Ukrainer, warum geht ihr nicht mit Ukrainern? Nein, weil da Krieg ist, da war immer schon Streit. Und die auf der Krim, ich hab Menschen kenne ich, die von der Krim kamen. Keiner von denen hat gesagt, der ist Ukrainer. Die waren alle Russen.
Ja, aber das Problem, finde ich, sitzt ja noch an einer anderen Stelle, nämlich, dass wir im Westen immer noch diese, also neuerdings, diese wertegeleitete Politik machen. Deshalb ist das ja jetzt auch unser Krieg. Also Egon
Ja.
Bahr hat ja tatsächlich, der Egon Bahr hat ja gesagt, wenn einer in Politik machen möchte mit Werte, der sollte mit Werten, der sollte sich schnell verziehen. Denn ich glaube, Egon Bahr ist es gewesen. Also es funktioniert nicht, unsere Werte zu verteidigen, weil die andere Seite diese Werte nicht sehen. Und wir taumeln, ich bin mir ganz sicher, so schlimm wie es ist, wir taumeln in diesen Krieg rein, weil, und dann auch noch früher, als wir eigentlich glauben, weil wir dann auch noch zu dämlich sind und uns auch noch
Genau.
abhören lassen. Also nicht
Ja,
nur
genau.
Fregatten irgendwo hinschicken ohne Munition, sondern uns eben auch noch abhören lassen.
Ja, genau so ist es. Also, das ist ja eigentlich die gute Nachricht in der schlechten Nachricht ist, dass wir so blöd sind, dass wir nicht mal Gespräche führen können, ohne dass es die Russen abhören. Ich
Ja.
meine, das ist ja beruhigend, ehrlich gesagt. Also, dass wir so unfähig sind, ist ja eigentlich beruhigend. Also, im Endeffekt, ne, dass es sozusagen nicht rauskommt.
Aber hast du das schon so? Ich spüre tatsächlich ganz deutlich eine deutliche Tendenz zu einem Krieg.
Ja,
Ich
nein.
denke, das spüren alle anderen auch und da wir halten aber alle den Mund. Ich meine, die Frage ist jetzt, es geht jetzt nicht mehr ums Gendern, es geht jetzt nicht mehr um diese Sachen, wo man mal gegen auf die Straße gehen kann. Jetzt geht es darum, dass man total machtlos ist. Was willst du denn jetzt machen?
Ja, also für mich ist das, mal so, also ich glaube nicht, dass die Bundesregierung in den Krieg ziehen will. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass sie alles tun, um ihre Macht zu erhalten und zu verhindern, dass sie abgewählt werden. Ich weiß nicht, ob sie so weit gehen, in einen Kriegszustand zu gehen, damit es keine Wahlen gibt. Weil Obacht, wenn Krieg ist, gibt es keine Wahlen. Ich glaube auch nicht, dass sie in Deutschland eine Mehrheit finden dafür, gegen überhaupt irgendjemanden in den Krieg zu gehen. Ich glaube nicht mal, dass die Soldaten, die Deutschen, in den Krieg gehen. Und ich glaube auch nicht, dass sie es können, ehrlich gesagt, weil mit wenn jeder so 12 Patronen hat, und einen kaputten Revolver, damit kannst du nicht kämpfen. So, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass auch Europa nicht einheitlich genug ist, in den Krieg zu marschieren. Das glaube ich alles nicht. Was ich sehr wohl glaube, ist, dass einzelne Vollpfosten Machtfantasien haben, also sowas wie Frau Strack-Zimmermann zum Beispiel. Ich glaube, dass diese Frau nahe dem Wahnsinn ist und dass die gerne in den Krieg ziehen will. Ich glaube, dass die
Ja.
wirklich Krieg will. Frau Strack-Zimmermann, und zwar auch im Rahmen ihrer Verstrickung in die Rüstungsindustrie, ich glaube sehr wohl, dass diese Frau Krieg will. Ich glaube, dass es einzelne Leute gibt, in der Bundesregierung, die das ja auch sagen. Und du siehst das immer in den Diskussionen. Also, wie selbstverständlich hatte ich gerade gestern, da war eine Diskussion auf X, glaube ich, zum Thema dieses Gesprächs, das abgehört worden ist. Und da hat jemand drunter geschrieben, naja, das Problem an der Sache ist einfach nur eins. Putin hat halt dieses friedliche Ukraine angegriffen und da müssen wir jetzt denen helfen. Das gebührt die moralische Pflicht. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe überhaupt nicht so, dass unsere moralische Pflicht ist, bei Ländern, die mit uns gar nichts zu tun haben und die im Krieg sind, und zwar aus Gründen, die wir nicht mal erklären, denn es gibt Gründe dafür. Der Krieg in der Ostukraine ist Krieg, und zwar nicht zwischen Russland und der Ukraine, sondern zwischen Russen und Ukrainern ist da Krieg und Revolution und Anschläge und alles Mögliche seit 15 Jahren oder was. Und deswegen sind die Leute da unten, das hat man ja auch gesehen bei der Befragung, die sie auf der Krim gemacht haben, und die war ja zumindest halbwegs okay grundsätzlich mal, und da waren sie alle dafür, dass sie zu Russland gehören. Und ich
Also, ich muss noch mal zurückkommen an den Punkt, wo ich in der Schule war und als einziger Papa da sagen wollte, also Sie haben mich angeschrieben mit einem gendergerechten Brief, das will ich nicht. Das habe ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe gar nicht genug Hinterhalt. Die an den anderen Eltern ist das womöglich egal, die sind in dem Thema nicht drin und es schadet meiner Tochter.
Ja.
Moralisch, für mich, moralisch, ideologisch, politisch, wäre das ganz klar gewesen, dass ich das sage. Und es wäre auch vielleicht richtig gewesen, das zu machen. Aber ich habe es eben nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe gar keine Chance. Moralisch, jetzt zu sagen, was der Russe da macht. Wir leben in einer Zeit, in der dieser Vertrag, den die Alliierten da abgeschlossen haben, legt ja fest, dass jedes Land, was ein anderes überfallen hat, nach dem Krieg Gebiete wieder zurückgeben muss, weil das eben nicht mehr gilt. So, daran hält sich Putin nicht. Das will der einfach nicht. Und deshalb wären wir ja richtig und moralisch auf der richtigen Seite. Nur wenn
Genau.
du keine Chance hast, dann solltest du es lassen.
Und das ist das Irre, kommt doch dazu, also auch moralisch, ne? Das Problem ist das, wenn man das so erzählt, wie du es gerade erzählt hast, wie die Erzählung ja auch ist, dann ist es moralisch richtig, den Schwachen zu unterstützen. Bin ich 100% auf deiner Seite. Aber es ist viel, viel, viel komplexer. Denn Putin stellt sich zum Beispiel hin und sagt, er rettet da unten die Russen. Und ganz ehrlich, die ich kenne, und das sind jetzt nur 12 bis
Ja,
17,
das
sagen
hört
wir
man immer
mal,
wieder, ja.
ne? Die sagen, er hat recht, aber die wohnen in der Ukraine und fühlen sich als Russen. Und das ist halt, wenn Ländergrenzen, ich weiß ja nicht, wie diese Grenzen entstanden sind. Ich glaube, der besoffene Jelzin hat die Krim irgendwann der Ukraine gegeben, damals, bei der Grenzöffnungsgeschichte, hat er im Suff irgendwie die Krim darüber gegeben. Das war von Anfang an schon eine schräge Handlung. Die Leute, die da wohnen, haben sich definitiv, das weiß ich von den Kollegen auch von AIDA, die da waren und die da herkommen, die haben sich nie als Ukrainer gefühlt. Im Gegenteil, die haben sogar mit den Ukrainern Probleme gehabt. Und deswegen haben die auch damals immer erzählt, die Ukraine alles Nazis und bla bla bla. Und was da auf dem Maidan passiert ist und sowas alles, das war ja auch immer an Bord irgendwie Thema zwischen den Kollegen. Wobei man sagen muss, dass die Künstler unter sich immer noch deutlich friedfertiger sind als Nationalisten oder so. Gar keine Frage. Auf jeden Fall, wenn man tiefer reingeht, ist es eben leider blöderweise nicht so einfach. Und was ungebildete Menschen, ahnungslose Menschen und Ideologen machen, ist, sie fahren alles in eine ganz einfache Reihe. Und diese einfache Reihe gibt es nicht in dem Fall. Bei dem Krieg gibt es keine einfache Reihe. Und ganz ehrlich, wo ist denn diese hier feminine Außenpolitik und der ganze Scheiß, ja? Wenn du in der Welt rumguckst,
alles momentan, alles weg.
Aber alles weg. Alles weg. Und du kannst viel eindeutig ungerechte Themen finden. Und zum Beispiel, wenn du Krieg führen willst, dann kämpf doch vernünftig gegen die Houthis und nimm genug Matronen mit.
Ja, aber das können die ja nicht.
Und wir stehen da als Ahnungslose. Wir haben keine Ahnung, was da passiert.
Genau.
Wir haben keine Ahnung. Und das nutzen sie aus. Und deswegen, die Frage bleibt, unabhängig davon, wohin. Ich glaube, ich habe Lösungen gefunden, ehrlich gesagt. Aber ne, es gibt ja, also du kannst zum Beispiel nach Ungarn gehen, in Ungarn ist dein Geld genug wert, da sind sie sehr deutschlandfreundlich, extrem deutschlandfreundlich. Da kannst du dein Kapital sicher unterbringen und der Orban ist jetzt, sag ich jetzt mal, zumindest keiner, der grundsätzlich mal alles macht, was die EU mitmacht, diesen ganzen Schwachsinn. Und sie sind auch energiepolitisch ein interessantes Land, weil da ist es nämlich, da gibt es ganz viel heißes Wasser unter der Erde. Und Thermal ist mal für Heizen und sowas alles relativ günstig. So, aber am Rande, also und das ist auch noch ein schönes Leben da, muss man sagen. Also Ungarn ist sicher eine Option, aber da muss auch die Frage, was machst du in Ungarn?
Ja, natürlich. Und ich für mich hat sich das sowieso erledigt, weil ich meine Familie habe mal, also ich käme nie auf den Trichter, meine Karriere hier ist, ich käme nie auf den Trichter hier wegzugehen. Und ich muss dir auch sagen, ich bin ja momentan irgendwie gar nicht so betroffen, kaputt, wie ich das mal gerne bin. Ich finde das ja auch spannend. Ich sehe das ja von der anderen Seite. Ich sage dir mal noch eine These, die ich habe. Wenn wir Deutschen oder Europa so kraftvoll wäre, wie es immer tut, und wir hätten jetzt alle Atombomben und wären jetzt wirklich total die Mächtigen, dann wäre es mir auch egal. Dann würde ich sagen, ja, bitteschön, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst die Russen dann in ihre Schranken weisen, dann macht das, wir können es uns leisten. Das Problem, was ich habe im Moment, ist einfach nur, ich traue uns nicht. Wir können uns das nicht leisten. Wir können Russland nie bezwingen. Und weil wir nicht genug Material haben und marode und nicht keine guten Strategen haben und eine marode Verteidigung.
Und aber keine Moral. Wir haben doch gar keinen Nationalstolz. Und uns haben sie doch über die letzten Jahre alles, was deutsch ist. Guck mal, was hat Habeck gesagt? Er kann mit Deutschland nichts anfangen. Andere Politiker haben gesagt, sie hassen Deutschland. Sie haben uns doch systematisch, hat die Linke, in Anführungsstrichen Mischpoke, uns doch Deutschland ausgetrieben. Hier ist doch kein Mensch, darf doch stolz auf Deutschland sein, außer die Nazis. Und die werden ja gerade gehatet bis zum Gehtnichts mehr. Das sind ja die einzigen, die noch immer sagen, hier von wegen stolz, ein Deutscher zu sein und so. Das ist ja total weg. Als Franzose darfst du stolz sein, ein Franzose zu sein. Als Spanier darfst du extrem stolz auf dein Land sein.
Schweizer auch.
Kein Problem. Schweizer, gar kein Problem. Alle dürfen das, nur wir dürfen das nicht. Wie willst du denn, meinst du ernsthaft, deutsche Soldaten gehen in Krieg für Deutschland? Die sind, manche von denen sind vielleicht so blöd, dass sie in Krieg gehen, weil ihnen irgendjemand irgendeine Geschichte, irgendein Märchen erzählt hat von Moral. Aber dass die Deutschen für Deutschland sterben, ich lach mich tot. Kein deutscher Soldat stirbt für Deutschland. Für welches Deutschland denn? Für den zerrotteten Scheiß, den wir jetzt noch haben? Für den
Sterben? Ja, wenn sie so weitermachen, werden sie sterben. Also, mir kommt immer so eine Frage hier oben im Kopf auf. Zwei Worte. Olaf Scholz, Friedenskanzler. Stell dir das mal vor. So weit auseinander, diese beiden Begriffe. Jetzt stell dir mal Kohl vor. Merkel, Friedenskanzler. Frau Merkel, ich meine, die hat ja mit dafür gesorgt, dass das Theater da ist. Aber egal, Scholz ist alles andere als ein Friedenskanzler.
Scholz ist ich glaube, dass mittlerweile, hätte ich gedacht, der ist eine, wie soll man sagen, zahnloser Tiger, das ist falsch.
Das ist falsch.
Ich glaube, der ist ein unfassbar böser Mensch.
Das denke ich jedes Mal, wenn ich an dem kurzen Urlaub vorbeifahre.
Ja, also ich glaube, das vor allen Dingen deswegen, weil man sieht das ja an Cum-Ex und sowas alles, ne? Wir wissen ja alles nichts, ich bin ja auch kein Experte für Cum-Ex, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber sauber ist das alles nicht.
Nein.
Aber ich Auf der anderen Seite, also die Tatsache, dass er sagt, Taurus kommt nicht in Frage und seine eigenen Leute diskutieren am Telefon darüber, dass sie, wenn es geht, keine Kindergärten treffen wollen und dass wir die Krimbrücke wegballern müssen mit Taurus-Raketen. Der Typ ist, und das, ich glaube, er, für ihn ist das auch da wieder Ideologie, das muss man ja machen, wir wollen auf der Seite der Guten stehen. Aber im Gegensatz zu den Grünen, die das wirklich meinen und die einfach nur doof sind, ist der, glaube ich, extrem durchtrieben. Der macht das und der riskiert das Land, das Volk, den Frieden, der riskiert alles. Das ist dem völlig egal.
Ja. Und alle machen, übrigens wir alle. Wer hat denn jetzt das Loch gesprengt in die Pipeline? Weißt du? Immer lieber Fragen über Fragen.
Genau.
Wird nicht beantwortet, hängt alles in der Luft und wir zündeln weiter mit. Und irgendwann liegt Europa in Schutt und Asche und alle werden sagen, ja, das war halt damals die Zeit.
Nee,
Das war
ja,
so.
genau. Und dann werden sie, und dann werden unsere Kinder und Enkelkinder uns fragen, Opa oder Papa, warum hast du denn nichts gemacht? Und dann werde ich sagen, ich habe was gemacht. Guck mal meinen Podcast mit Kay Ray an und guck mal, was ich
Ja.
da zwischendurch in Facebook geschrieben habe. Und guck mal an, warum sie mich irgendwo rausgeschmissen haben und so, weil ich meine Meinung gesagt habe und weil ich eine gerade Haltung hatte. Und der Grund, und die gute Nachricht ist, wir sind rechtzeitig abgehauen, bevor die ganze Scheiße hochgekocht ist.
Ja.
Dass die Frage ist, wann ist rechtzeitig? Und ich möchte ja auch nicht, ich bin ja der Letzte, der den Vollpfeifen das Land überlässt. Das kann
Ja.
ja auch nicht passieren. So, aber ich habe zum
Ja,
Beispiel
das haben wir aber
heute.
schon. Von dem Land ist ja fast nichts mehr
Ja, pass
übrig.
auf, ich habe noch einen spannenden Gedanken. Und zwar, ich war heute im Fußballstadion, ne? Und
Ja.
beim HSV ist es so, dass die haben ja neulich, die Polizisten haben ja, um welche radikalen Fußballfans zu erwischen, haben sie irgendwie so einen Zug umstellt, kurz vor Hamburg, und haben also alle durchsucht, um irgendwelche Plakate zu finden und so weiter und so fort. Also auch da waren auch irgendwelche Gewalttäter dabei, keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben sie Fußballfans durchleuchtet. Dann sind sie im Stadion hier eingelaufen und haben die Kammer durchsucht, wo die Fangruppen ihre Sachen haben, also ihre Fahnen haben, und haben eine Fahne gesucht oder so ein Plakat gesucht, wo ein Polizeihelm drauf ist, der kaputt gemacht ist, der so gesprungen ist und wo Blut dran ist. Weil das irgendwie, ne, das ist so nach dem Motto, das ist hier gegen die Polizei und sowas alles, weil die dagegen protestiert haben. Heute haben sie eine Riesenbanner aufgemacht, wo AC, AB draufsteht, also All Cops are Bastards, ganz groß. Die scheren sich gar nichts. Und jetzt frage ich dich was. Fußball ist ja so, dass, würde ich mal sagen, die Hälfte der Deutschen davon begeistert ist und die Fußball mitkriegen. Diese Menschen, die Fußballfans, sind ja auch, ich sag mal, viele dabei, also aus allen Schichten, aber die Ultras sind ja gerade welche, die auch ein bisschen aus unteren Schichten kommen. Die trifft ja alles das, was die Bundesregierung macht, am härtesten. Sie werden außerdem noch gejagt, weil man denen ja auch immer rechte Gesinnung nachstellt. Warum in Gottes Namen verbünden sich nicht alle Fußballfans gegen die Ampel? Dann hätte man erstens eine riesige Bühne, weil in der Sportschau ist immer diese Fußballstadion, die sind immer da. Warum
Aber da
sind
sind
die?
die ja eigentlich schon bei. Sind die da nicht schon bei, dass sie da diese Plakate hochgehalten hat? Es gibt nur zwei Geschlechter.
Ja, aber das ist noch nicht. Sie können viel mehr machen und sie haben halt immer diese Fußballthemen. Sie hatten ja zum Beispiel, was sie auch gemacht haben, den Ausverkauf der Liga, ne? Das haben die Ultras gestoppt, indem sie Tennisbälle und Goldtaler auf den Rasen geschmissen haben und die Fußballspiele unterbrochen werden mussten und die ganzen Ausstrahlungszeiten im Fernsehen sich verschoben haben und alles durcheinander geraten ist. So, das haben die ja schon mal hingekriegt. Die haben, also das Fußball ist etwas, was die deutsche Seele bewegt. Und sie haben ja schon, die Fußballjungs haben sie ja schon letztes Mal zu Vollidioten gemacht, indem sie sich die Ohren, die Augen und den Mund zuhalten sollten und sowas alles, dann sind sie ja frühzeitig abgetreten.
Ja.
Das heißt, da ist ja schon, da hat der Staat ja schon probiert, in den Fußball einzugreifen, weil sie genau wissen, dass da eine Macht ist. Für mich ist, ich gucke da immer rüber in diesen Fanblock und denke, Freunde, wenn ihr richtig geleitet seid und wenn ihr mal drüber nachdenkt, wer an dem ganzen Elend schuld ist, dann müsstet ihr alle gegen die Ampel sein. Und was wären das überall? Das wären das für Bilder, für Menschenmassen, die da sind. Das sind ja immer 20.000, ja. Wenn die alle gleichzeitig eine Tafel hochhalten, wo drauf steht, die Ampel muss weg und sowas alles, wenn das durch alle Stadien geht. Wenn die Fußballfans, die Hälfte der Deutschen sind Fußballfans, die sind alle betroffen von den Maßnahmen. Die müssen alle mehr Energiekosten zahlen. Haben alle Nachteile durch die abgeschalteten Atomkraftwerke. Die haben alle Nachteile durch die scheiß Elektroautos, dieses ganze unwirtschaftliche Zeug. Die haben alle Nachteile durch die Benzinpreise. Die haben alle Nachteile durch die Inflation. Die haben alle Nachteile durch das ganze Gelüge und Gerede und diesen ganzen Windräder und diesen ganzen Zauber, den sie machen, der alles nichts bringt und falsch ist. Die haben alle Nachteile.
Das wird
Alle
aber
haben in
alles
den letzten
passieren.
2 Jahren abgebaut. Und warum in Gottes Namen treten die nicht gegen die Ampel
Ich
an?
glaube, es ist noch zu früh. Das wird passieren. Also,
Kann
das
sein.
ist ja meine Vermutung sowieso, dass die nächste Stufe, die hier gezündet wird, ist Gewalt. Habe ich schon vor 2, 3 Podcasts
gesagt. Stimmt, ja.
Das dauert noch ein bisschen, aber das Nächste, was kommt, ist Gewalt. Weil diese Gruppen, die jetzt hier gratis mutig auf die Straße gehen, denen ja zum Demonstrieren nur noch ein Glühweinbude fehlt, Glühwein gegen rechts, die sind so verfestigt in ihrem in ihrer Doppelmoral und in ihrem Gutmenschtum, dass die lassen sich nicht abwehren. Und
aber denen geht's auch schlecht.
Es wird einen Krieg geben, glaube ich, so leid es mir tut, wird es also einen Krieg geben. Wir werden von Putin angegriffen und platt gemacht. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite, wenn das nicht passiert, treibt die Ampel es so weit, dass es einen Bürgerkrieg gibt.
Also ich glaube, dass also Putin glaube ich überhaupt nicht. Gar nicht. Ich glaube, dass der Mann ein Despot ist. Ich glaube, dass der ein in Anführungsstrichen Gewaltherrscher ist. Ich glaube, dass er kein Recht hat, die Ukraine als Land sozusagen anzugreifen. Sehr wohl weiß ich, dass das da alles viel komplexer ist. Aber anyway, also bin ich mir ganz sicher, dass das nicht, aber ich bin mir auch ganz sicher, dass der nicht einfach so jetzt Europa angreift oder die NATO oder sonst irgendwas. Das
wenn macht die weiter so machen, wenn die die Krimbrücke da zerschießen, mit dann,
genau.
Dann irgendwann sagt er, jetzt reicht's.
Genau, das ist aber da die gerade die Deutschen, aber ich glaube auch die anderen einfach zu doof dafür sind und da sie auch gar nicht die Ressourcen haben und sowas alles. Ich glaube, das glaube ich nicht. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube auch nicht, ich glaube, der Deutsche ist nicht geeignet. Das hat man ihm ausgetrieben die letzten 40, 50 Jahre. Ich glaube auch, dass der revolutionsmäßig nicht fähig ist. Das können die im Osten und das werden ja die Wahlen zeigen, wie weit das da wirklich Substanz hat. Aber auch das ist ja im Prinzip von der Bundesregierung ist ja diese Opposition komplett abgeschafft. Du siehst ja, was die CDU macht. Wenn ich mir angucke, was Herr Merz, was der macht, ja, als der Chef der CDU. Und dann jetzt noch zu sagen, also stell mal vor, da steht jemand hin von der Opposition, der sagt, nach der Neuwahl oder nach der nächsten Wahl würde er als stärkste Partei auch mit den Grünen regieren. Die hier alles kaputt gemacht haben, mit denen will er regieren. Wie kann jemand sowas sagen? Wie kann jemand von der Opposition sagen, dass der größte Versager der Regierung mit dem, das ist nicht nachvollziehbar. Und sie haben ja dann alles getan oder tun ja immerhin weiter alles, um die wahre Opposition auszuschließen. Und das ist der, ich habe es ja, glaube ich, hier schon mal gesagt, ne? Die Franzosen sind da anders. Die Franzosen sagen, ich tue alles gegen meinen politischen Feind. Alles, was legal und anständig ist, mache ich gegen den. Alles. Aber ich tue auch alles dafür, dass er jederzeit seine Meinung sagen darf. Und das ist die richtige Haltung, die man eigentlich normalerweise haben müsste. Und die ist bei uns weg. Das ist bei uns weg. Und ich glaube, dass ich bin gespannt, was im Osten passiert. Wenn eine Partei, die 30% wählen, verboten wird, dann werden 30%, ein Drittel der Deutschen, verboten. Das wird nicht gut gehen.
Nein. Und dieser Bürgerkrieg, von dem ich ja sage, dass er kommen kann, der geht dann vom Osten auf, weil im Westen eben auch nicht wenige AfD-Wähler sind, die sich das dann nicht gefallen lassen würden, wenn die ausgegrenzt würden. Und da kannst du machen, es gibt einfach ganz viele Unzufriedene. Und ich meine, sei mal ehrlich, wer spricht denn darüber?
Und das ist das Problem.
Er spricht ja keiner drüber, weil man nicht drüber sprechen kann.
In der DDR. Ich habe viele Freunde in der DDR gehabt. Das war wie in der DDR. Da hat man zusammengesessen beim Bierchen und hat sich schlappgelacht über die Regierung, über Honecker, hat nachgemacht und sowas alles. Da gab es Untergrundclubs. Ich war in Ost-Berlin oft. Da gab es Untergrundclubs, da gab es Diskotheken, wo Westmusik heimlich gespielt wurde, wenn die Stasi-Leute weg waren. Das wusste man alles ganz genau. Und die haben die ausgelacht. Und das Schlimmste, was Honeckers Truppe am schlimmsten fand, ist ausgelacht zu werden. Ja. Ob ihres Versagens ausgelacht zu werden. So. Und das geht ja unseren Leuten ganz genauso, die jetzt der Regierung. Die wissen, wie sie versagen. Und das Schlimmste für sie ist, ausgelacht zu werden. Deswegen kann man nur hoffen, dass Comedians endlich aufwachen und das tun, was ihre Aufgabe ist, nämlich die Mächtigen anzugehen und dagegen sich darüber lustig zu machen, was da alles passiert. Aber wenn du siehst, was hier Frau, ich habe ihren Namen vergessen, diese furchtbare Person, irgend so eine ZDF-Tante, die sich selbst irgendwie Comedian oder so nennt, mit so
lockigen Haaren. Meinst du die Kebekus oder wen meinst du?
Nee, die Kebekus, die ist auch so eine von denen, also Systempolitikerin.
Andrea Bosetti oder Sarah Bosetti oder wie
heißt das? Ja, Bosetti, die meine ich, genau, ja, Rosetti.
Blinddarmschnäpfe.
Das ist die, also das ist ja wirklich, die ist wirklich, also das habe ich mir neulich, glaube ich, da was gesehen von der, ne? So ein Programm auf YouTube. Ich meine, ganz ehrlich, wer der zuklatscht, der muss auch wirklich einen an der Waffel haben und gar nicht verstehen, was die macht. Die macht nichts weiter, als auf Regierungspropaganda Geld verdienen. Das ist total irre.
Das ist auch total irre. Aber ich belächle das ja immer. Was mich ein bisschen stört, ist ja, nach dem Vorwurf an Böhmermann, dass Böhmermann gesagt hat, liebe Leute, bei Dreisat nicht immer nur die Nazi-Keule werfen, sondern die Nazis keulen. Da haben sich ja alle drüber aufgeregt. Ich finde das mittlerweile lustig. Der soll sagen, was er will. Ich nehme den nicht ernst. Aber mir ist das ja lieber. Es soll jeder alles sagen in diesem Land.
Ja.
Kann er gerne machen. Er wird nur von vielen Leuten zu ernst genommen. Das finde ich natürlich schlimm. Man hört ja immer, wir hatten hier auch jemanden gerade heute. Man hört ja immer so, ja, der Böhmermann, also das muss ich mir angucken. Das ist auch ganz toll. Das ist genauso eine billige Propaganda wie die von Frau Busetti.
Ich hatte neulich doch jemand, habe ich doch erzählt, hat neulich jemand gesagt, das ist eigentlich der Comedian Goebbels. Und
Ja.
wenn eines Tages mal, wenn es jetzt mal so eine richtige grünen sozialistische Regierung gibt, dann wird der vorne als Goebbels stehen. Der
Genau.
ist ein kleines, dünnes Männchen, was sich wichtig macht und was rumbrüllt. Und der wird noch lauter werden, glaubt man. Ist jetzt schon extrem laut und kriegt ja nie eine Quittung dafür. Und genauso ist der Goebbels groß geworden. Das hat dann neulich jemand gesagt. Da habe ich daneben gestanden und habe gedacht, pf, ich habe mich mit Goebbels nie beschäftigt, aber klingt irgendwie, ja, nachvollziehbar.
Da fällt mir gerade ein, vielleicht ein ganz gutes Schlusswort jetzt. Mir fällt gerade ein, das habe ich heute, hast du Kontrafunk gehört? Nee, Sonntagsrunde. Ich habe die Sonntagsrunde gehört, aber nur so nebenbei. Und da ist mir aufgefallen, ich habe so ein Meme gekriegt, so bei WhatsApp, wo so Bomben sich unterhalten.
Ja.
Hast du davon gehört?
Ich.
Das hatte Pelle mir geschickt und ich habe gedacht, das hat irgendjemand zu Hause mit KI gebastelt. Oder mit, weißt du, so als witziges
Ja.
WhatsApp-Video. Da unterhalten sich verschiedene Bomben, diese Taurus, und die reden und die einen sagen, ja, ich würde ja gerne rübergehen, aber der Scholz lässt mich ja nicht. Ich würde denen ja zeigen, wo der Hammer hängt. Diese Bomben haben alle einen Kussmund und die reden alle zusammen. Und ich habe gedacht, das hat sich irgend so ein Hater oder irgendjemand hat sich das ausgedacht. Weißt du, was das war? Das
Nee.
war ein Beitrag in der Kindersendung beim ZDF.
Nein.
Ja, ich habe das auch nicht für möglich gehalten.
Nein.
Können wir vielleicht das nächste Mal drüber reden? Doch, das war ein Beitrag. Den Kindern wurde nahegebracht mit sprechenden Bomben und Raketen. Jede Bombe hat irgendwie erklärt, wer sie denn ist und was sie denn macht.
Nein.
Ja.
Total irre. Ich bin ja inzwischen, ich glaube ja inzwischen alles, aber das ist ja total fassungslos.
Ja. Nachdem jetzt die Transvestiten die Kindergärten stürmen und jeden ein drittes Geschlecht einreden. Und wo ist denn jetzt dieser Frau Michael oder Herr Sabine? Gibt es doch in
Ja.
irgendeiner Kindersendung, bei der Sendung mit der Maus, da gibt es doch diesen Herr Sabine oder Frau Michael oder so. Das ist alles durchgeknallt. Wir sind umgeben
Keiner.
von einer Horde Irren.
Keiner will das, keiner unterstützt das, keiner interessiert das.
Ja.
Entschuldigung.
Gesundheit. Beniest ist wahr, würde meine Oma sagen.
Ja.
Ich finde das total toll, dass wir den absoluten Durchblick haben. Wir beiden. Man muss uns ja nur fragen. Es fragt uns ja keiner. Ne?
Das Tolle ist das, weißt du, was wir
Meine
sind?
Mutter schält hier gerade, was hat sie? Rote Beete schält sie und macht so.
Du musst ihr sagen, wir wollen sie wirklich nicht verwirren. Und manchmal, also man muss auch sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir es deutlich sagen, damit die anderen einen Teil davon verstehen, auch mitnehmen einfach. Und also, es muss ja nicht jeder unserer Meinung sein. Das wäre ganz doof. Ich bin immer total dankbar über die Kommentare, die wir auch unter unserem Podcast drunter haben und so. Besonders viele Menschen übrigens, die sich wegen des Öles gemeldet haben, das habe ich dann immer brav beantwortet. Und wenn jemand dann noch Interesse hat, wie gesagt, einfach eine persönliche Mitteilung schicken und dann mache ich das alles oder an meine Mailadresse. Aber ich finde das tatsächlich toll, wenn die Leute das so einfach gerne hören. Und man kann ja auch mal ein bisschen extremer reden. Ja, muss man ja auch, glaube ich, weil das war ja immer so und es hat ja nie irgendwie ein Verbot gegeben. Und man denkt immer schon, ho, 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 die trauen sich was. Nein, wir trauen uns überhaupt nichts, sondern wir machen das, was wir unser Leben lang machen, offen sprechen.
Genau, und nichts von dem, was wir hier erzählen, muss ja stimmen. Aber wir reden wenigstens drüber.
Aber es könnte sein.
Ja, und wenn Deutschland in Schutt und Asche liegt, dann mache ich mir ein ganz kleines Berglein und da hisse ich eine Fahne und da steht drauf, wer redet, schießt nicht.
Ja, genau. Und wenn meine Kinder mich fragen, was ich damals getan habe, werde ich sagen, ich habe mit diesem Kere gesprochen. Und ich habe es alles gesagt. Und genauso ist es gewesen.
Genau.
Ich habe einen Buchtipp dabei und ich habe das Buch noch nicht gelesen.
Das ist toll. Aber es ist von John Grisham. Dann ist das ja eigentlich ein Tipp.
Es ist ein neues Buch von John Grisham, es heißt Die Entführung und es ist die Fortsetzung von dem Buch Die Firma.
Ach, das ist ja toll.
Und ich könnte jetzt mal kurz zitieren. Ein tödliches internationales Katz-und-Maus-Spiel mit Mitch McDear aus die Firma. 15 Jahre ist es her, dass Mitch McDear gemeinsam mit dem FBI seine kriminelle alte Firma hat hochgehen lassen. Mittlerweile arbeitet er in der größten Anwaltskanzlei der Welt in Manhattan. Da holt ihn das Verbrechen wieder ein. Als ihn ein Mentor in Rom einen Gefallen bittet, findet sich Mitch schnell im Zentrum eines mörderischen Konflikts wieder. Er soll durch eine immense Lösegeldzahlung eine Geiselnahme beenden, doch die Umstände sind dramatisch. Schon bald ist nicht nur er selbst in Gefahr, sondern auch die, die ihm nahestehen. Atemberaubend, sagt Daily Mail.
Ja, sehr schön. Klingt also, sehr, sehr spannend. Typisch Christian. Aber jetzt, wo du das jetzt einen Tipp hast, von einem Buch, das du noch nicht gelesen hast, gebe ich dir auch einen Tipp von einem Buch, was ich nicht gelesen habe. Titel ist, ist das euer Ernst? Das werde ich aber lesen. Ich glaube, das gibt es als Hörbuch. Schüler können nicht mehr lesen und schreiben. Wer sich für Diplomatie einsetzt, gilt als Verräter. Gendergerechte Sprache im Zug und auf Beipackzetteln, aber nicht genug Medikamente und keine funktionierende Bahn. Wir sollen blechen für Prunk Kanzleramt oder Politiker-Protzfotos. Corona bleibt unaufgeklärt. Warnhinweise für Otto und Harald Schmidt, als wäre das Volk blöd. Und der Fußball ist nur noch Weltmeister queerer Hochmoral. Überall Haltung statt Leistung. Ist das euer Ernst? Peter Hane, wie immer mit Hirn, Herz und Humor. Ich freue mich auf das Buch.
Ich auch. Kommt jetzt auch raus, glaube ich. Ne? Ich habe in der Sonntagsrunde auch gehört. Genau, freue ich mich drauf.
Was wollte ich noch? Achso, wir müssen in der nächsten Sendung müssen wir über das Thema. Ah, wie war es denn jetzt noch? Moment, wie hatte ich es genannt? Freiwillige Helfer, was sind das? Ehrenamt. Wir müssen über das Thema Ehrenamt sprechen. Mich hat eine Frau angesprochen, mit der ich auch mal darüber gesprochen habe. Die macht so was Ehrenamtliches in Hamburg und hat gesagt, sprecht doch mal darüber. Hat sie in den Kommentar geschrieben und ich dachte, das könnte man auch mal machen. Weil ich dachte.
Ja, weißt du, wie wir das machen? Pass auf, das faken wir. Aus Respekt vor unserer Zuhörerin faken wir das. Und zwar machst du nächstes Mal drei Zettel. Da steht auf allen drei Zettel Ehrenamt drauf. Ja. Dann lässt du mich aussuchen und wir reden einfach nicht, was auf den anderen Zettel steht.
Genau, das machen wir. Hab einen schönen Sonntag noch, mein Lieber.
Du auch.